Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version.
Herzlich willkommen, hier ist Kontrafunk aktuell vom 11. März 2024. Stellen Sie sich vor, Sie stehen später in der Küche, Sie haben den Topf voller herzhafter Dinkelnudeln und Sie freuen sich gleich drauf, diese Nudeln mit mild buttrigem Leinöl zu beträufeln. Ein paar Pinienkerne noch drüber geben, Pfeffer, Salz und der Genuss ist perfekt. Und stellen Sie sich jetzt noch vor, Sie können das jeden Tag machen, weil sowohl die Öle als auch die Nudeln in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen vorrätig sind, wie Kurkuma, Kürbiskern oder rote Beete. Tolle Öle, Nudeln und Gewürze in hoher und ausgezeichneter Qualität bekommen Sie von der Hofmanufaktur vom Huttenberg. Der Familienbetrieb steht für naturbelassene und biologisch erzeugte Lebensmittel, vorwiegend aus der Region Sachsen. Und Sie als Kontrafunkhörer bekommen 10% Rabatt bis zum 7. April. Dazu einfach auf der Homepage den Gutscheincode Ostern eingeben. Das Ganze finden Sie unter hofmanufaktur-huttenberg.de. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Jeder von uns kennt das. Es gibt Dinge, die schiebt man auf und hofft, dass sie sich irgendwann von selber erledigen. Diesen Eindruck konnte man von der deutschen Rentenpolitik der letzten Jahre haben. Alle Akteure sind sehenden Auges in ein riesiges Rentenloch hineingeschlittert. Ob das soeben beschlossene Rentenpaket 2 zur Besserung beitragen kann, darüber spreche ich mit Professor Dr. Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden. Mit dem Direktor des Sozialgerichts Fulda, Dr. Carsten Schütz, spreche ich über die Grundrechtsverletzungen in der Corona-Zeit. Der Unternehmer und Physiker Dr. Bernhard Strehl tourt gerade durch Österreich und hält Vorträge über den Klimawandel und den Einfluss von CO2 auf das Klima. Wir sprechen über seine Arbeit und vor allem den Aspekt, wie die Klimastimmung in Österreich so ist. Und apropos Klima, von Martina Binnig hören Sie einen Kommentar zum Green Deal. Ich bin Gernot Danowski. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Heute vor 4 Jahren hat die WHO die durch das Coronavirus ausgelöste Infektionskrankheit Covid-19 zur Pandemie erklärt. Was folgte, war Angstmache in der Bevölkerung, Homeoffice, geschlossene Geschäfte, Krisensitzungen der Politiker, Isolation von alten Menschen, Kontaktverbote, Maskenpflicht im Freien, eine Kampagne der Impfstoffentwicklung und das Ausgrenzen Ungeimpfter und Regierungskritiker, um nur einige der Folgen zu nennen. Auch Grundrechte wie Versammlungsfreiheit wurden eingeschränkt oder ausgesetzt. Seit Frühjahr 2023 wurde die Pandemie dann offiziell wieder beendet. Aber welche Folgen beschäftigen uns denn bis heute und was wirkt noch nach? Darüber spreche ich jetzt mit dem Direktor des Sozialgerichts Fulda, Dr. Carsten Schütz. Er ist außerdem Honorarprofessor an der Hochschule Fulda. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Zunächst mal, was ist denn passiert in der Corona-Zeit, vor allem mit den Grundrechten? Darauf wollen wir uns ja konzentrieren.
Naja, der Befund während der Pandemie war so unzweifelhaft, wie er auch aus dem Rückblick ist, nämlich dass Grundrechte in einem bisher jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland unbekannten Ausmaß eingeschränkt und manchmal ja auch praktisch vollständig entzogen worden sind. So dass man sagen kann, die größte grundrechtsfeindliche Politik in der Geschichte der Bundesrepublik.
Sie haben das auch selber mal in einem Artikel 2020 schon gesagt, wenn ein Jurist im Staatsexamen gefragt worden wäre, ob man das alles darf. Und er hätte geschrieben, klar darf man das, dann wäre er knallhart durchs Examen geflogen.
Das würde ich so sehen, ja, wobei ich noch weitergehen würde, das wäre nicht passiert, weil niemand auf die Idee gekommen wäre, ein solches Ergebnis zu formulieren. Nein, das muss man natürlich auch sagen, dass das Ergebnis, das ich beschrieben habe, dieser Grundrechtsbeschneidung natürlich nur möglich war, weil man hehre Grundprinzipien, Fundamente des Rechtsstaatsdenkens Deutschlands über Bord geworfen hat.
Grundsätzlich muss man dem Staat, wenn man wohlwollend ist, vielleicht auch ein Stück weit Kredit einräumen. Der Staat wollte eben Sicherheit herstellen. Inwieweit darf man Freiheit und Grundrechte da aufs Spiel setzen, Ihrer Meinung nach?
Naja, dieses Wohlwollen, das Sie beschrieben haben, das wird man natürlich bejahen müssen. Also, dass die Verantwortlichen voller Begeisterung waren, dass sie endlich mal Grundrechte beseitigen können, das wäre eher abwegig. Aber für die Frage, wie weit kann das gehen, ist ja diese deutsche Erfindung einer der wenigen deutschen juristischen Exportschlager, nämlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip, erfunden worden. Da ist einer meiner zentralen Vorwürfe, dass man das nicht mehr ernst genommen hat, sondern man hat den Lebensschutz und vorverlagert den absoluten Infektionsschutz zum absoluten Kriterium erklärt und dem alles andere untergeordnet. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was das Verhältnismäßigkeitsprinzip will. Es will nämlich gerade keine Absolutheiten, sondern Ausgleich verschiedener Interessen. Und jenseits des Lebens- und Infektionsschutzes, habe ich den Eindruck gewonnen, haben Interessen keine oder kaum eine Rolle gespielt.
Und jetzt kommen wir mal zu Ihrer Branche. Was für Beobachtungen haben Sie denn aus der Juristerei gelernt? Also was kann die Juristerei das nächste Mal besser machen? Beziehungsweise gehen wir mal vielleicht in eine andere Richtung. Hat man sich durch das, was in der Corona-Zeit so gelaufen ist, eigentlich schon an gewisse Rechtsmechanismen oder Rechtsprechungen oder Grundrechtsübertretungen, die dann auch relativ folgenlos waren, gewöhnt?
Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich, ohne sie allerdings aus einer rückblickenden Sicht und mit dem Befund von heute beantworten zu können. Die Gefahr besteht, aber jetzt sozusagen den Befund zu formulieren, ja, da ist auf alles Mögliche verzichtet worden, Grundrechte spielten keine Rolle mehr. Und das sehen wir auch heute in den 5, 6, 7 anderen Rechtsgebieten. Das wird man so nicht sehen können. Man ist schon im Alltag der Rechtsanwendung wieder zu den Prinzipien zurückgekehrt. Trotzdem würde ich die Gefahr nicht für gering schätzen, dass bei einer nächsten als Krise formulierten Entwicklung man leichter zurückkehren wird zu einer grundrechtsunfreundlichen Rechtsprechung und Praxis, als man das vorher ohne das Gewöhnen während der Corona-Pandemie getan hätte. Insofern sehe ich tatsächlich eine Gefahr und würde keinesfalls ausschließen wollen, dass sich das nicht wiederholt in gleicher Weise, denn wenn man es einmal gemacht hat, kann man es auch ein zweites Mal machen. Also die Gefahr besteht, aber nur als Gefahr, nicht als Ist-Befund von heute, würde ich sagen.
Sie sagten, wir sind wieder zurückgekehrt zu den Grundrechten. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht? Haben wir sie jetzt alle wieder? Beziehungsweise was fällt Ihnen ein? Was wirkt noch nach?
Es fiele mir schwer zu sagen, Urteil 1, 2, 3, Beschluss 4, 5, 6 der Gerichte, da sieht man deutlich, das hätten die ohne Corona nicht gemacht. Solche wird man kaum identifizieren können. Aber ein Beispiel, eine Parallelität aufzuzeigen, ist die Rechtsprechung zu den Demos in Sachen Palästina bzw. Gazastreifen, Überfall der Hamas auf Israel und Israels Reaktion. Dann kommen sozusagen diese Gegenreaktionen der Palästinenser Verteidiger, die nicht nur für die Interessen der Palästinenser demonstrieren, sondern explizit gegen Israel bis hin zur Verneinung des Existenzrechts des Staates Israel. Und da ist die Frage, was ist mit Demonstrationsverboten? Und da sehe ich schon bei diesen Formulierungen wie from the river to the sea oder ähnliche Parolen, weil da es wird diskutiert, naja, sind die strafbar? Na, man weiß es nicht so genau, aber wenn sie erstmal gesagt sind, kann man sie nie wieder zurückholen. Deswegen legitimieren wir Demonstrationsverbote. Das ist eine Rechtsprechung von verschiedenen Oberverwaltungsgerichten, die ich sehr kritisch sehe. Und da könnte ein Gewöhnungseffekt Wirkung gezeigt haben. Aber das ist natürlich Spekulation, was die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen dabei gedacht haben, vermag ich natürlich nicht zu wissen.
Es heißt ja immer, das haben wir jetzt auch schon angesprochen, der Staat, der darf Grundrechte einschränken, das muss er aber verhältnismäßig machen. Jetzt ist es aber so, dass viele nicht nur vom Staat eingeschränkt wurden, sondern sich auch, also selbst die Bürger, irgendwann selbst eingeschränkt haben. Also zum Beispiel freiwillig Maske aufzusetzen. Man kann das vielleicht umlegen, in Zukunft freiwillig auf Fleisch zu verzichten. Sehen Sie da schon auch so eine gewisse Erziehung und eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass das jetzt durch die Rechtsprechung der letzten Jahre eigentlich schon fast selbstständig von der Bevölkerung ausgeht?
Ein klares Ja. Wie hoch der Anteil tatsächlich der Rechtsprechung ist, das in der Bevölkerung mehrheits- oder gewöhnungsfähig zu machen, das weiß ich nicht genau. Ich habe jüngst in einer Podiumsdiskussion gesagt, dass die Corona-Politik kein demokratisches Problem war, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass die Mehrheit der Menschen das so wollten. Natürlich basierend auf einer klassischen Angstkampagne, basierend auf unklaren Informationen, zum Teil meiner Meinung nach auch falschen Informationen, radikal im Bereich des angeblichen Drittschutzes der Schutzimpfung, die ja nie existiert hat. Insofern ist der Anteil der Rechtsprechung der Gestalt, dass diejenigen, die als Richter da zu entscheiden haben, diejenigen wären, wenn man merkt, oh, da gibt es einen freiwilligen Freiheitsverzicht im Hinblick auf die Grundrechte der Menschen, da reinzugrätschen und, ich sage es etwas plakativ wieder, die Fahne der Freiheit und der Grundrechte hochzuhalten, um auch deutlich zu machen, das ist was ganz Wichtiges, das dürfen wir nicht vorschnell, auch nicht freiwillig aufgeben. Das fehlt mir und insofern gebe ich Ihnen recht, tatsächlich hat auch die Justiz wahrscheinlich einen wie auch immer großen Beitrag daran, dass die Menschen auch freiwillig Grundrechte aufgeben, um eines propagierten höheren Ziels willen. Das kann, ich will das hier gar nicht pauschal kritisieren, also das, was unter dem früheren guten Wort Solidarität, aber später dann natürlich mit Zwang verbunden, aber dass sozusagen ein freiwilliger Verzicht zugunsten eines höheren Gemeinschaftsgutes ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das kann selbst unter christlichen Gesichtspunkten als Akt der Nächstenliebe eine gute Sache sein. Aber auch da gilt natürlich immer das Maß zu halten und immer aufzupassen, dass wenn der Freiwilligverzicht zu groß wird, dann entsteht im Umkehrschluss natürlich ein Druck auf diejenigen, die nicht freiwillig verzichten wollen und dem sie sich dann sozusagen unterordnen müssen, um Teil der Gesellschaft bleiben zu wollen. Denn die Ausschlussmechanismen sind enorm. Denn naja, wenn Leute sagen, man darf hier nicht mehr alles sagen, dann sagen alle, natürlich darf man das alles sagen. Ja klar darf man alles sagen, man muss freilich die Sanktion des Ausschlusses aus der Gemeinschaft ertragen, wie das ja in einer unerträglichen Weise während der Corona-Pandemie mit denen passiert ist, die sich nicht impfen lassen wollten oder die in irgendwelcher Form die Politik kritisiert haben.
Jetzt haben letzte Woche einige GroKo-Politiker von damals eingeräumt, wir haben Fehler gemacht. Karl Lauterbach hat zum Beispiel gesagt, dass die Jungen eingesperrt wurden, das war nicht in Ordnung. Horst Seehofer hat gesagt, die nächtlichen Ausgangssperren würde er auch nicht mehr so mittragen. Und der ehemalige Kanzleramtschef Helge Braun hat gesagt, dass die Impfung als Heilsbringer völlig überschätzt wurde. Ja, schön. Das haben viele schon vor Jahren gesagt, dass man darauf irgendwie Acht geben könnte. Kann eine Aufarbeitung, die jetzt, wenn man so ein bisschen in die Medien reinspitzt, sich vielleicht zart andeutet, also auch viele Mainstream-Medien sprechen zumindest davon, die ARD berichtet darüber, kann eine Aufarbeitung überhaupt für Politiker heute noch irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Folgen haben?
Ad personam im konkreten Fall kaum. Also das ist ja eh eine Untugend geworden, dass diese Verantwortlichkeit der Politiker, die ja dann sozusagen in der Spitze zu einem Rücktritt führt, weil man sagt, ich habe mir persönlich nicht zu Schulden kommen lassen oder so, aber ich verantworte das jetzt. Das ist ja völlig aus der Mode gekommen. Schon deshalb glaube ich nicht, dass es individuelle Folgen haben wird, zumal das, was wir am Anfang gesagt haben, ja durchaus ein Stück weit zuzugestehen ist. Und da stelle ich jedenfalls mal, dass sie es immerhin gut gemeint haben. Nur, was das Wohlfahrt an den Einräumen von Denkfehlern oder Falschentscheidungen liegt darin, dass ja niemand auf die Idee kommt, mal zu einer Rehabilitation zu starten, derjenigen, die man genau mit der Position, die jetzt praktisch als fehlerhaft oder dann das Gegenteil als richtig ansieht, die das damals schon gesagt haben, wie Sie ja auch gesagt haben, da hätten wir auch damals schon mal drauf kommen können, dass man sich bei denen entschuldigt oder mal deutlich macht, ja, das waren keine Querdenker, sondern das waren die, die genau Recht hatten und wir hatten Unrecht. Nur das kommt natürlich nicht, sondern da räumt man Fehler ein, aber da muss natürlich der zweite Schritt sein, eine große Kampagne zur Entschuldigung gegenüber all denen, die diffamiert und ausgegrenzt worden sind. Und davon sehe ich natürlich gar nichts. Also mir wäre viel lieber, wenn positive Rehabilitation zugunsten der ganzen Ausgeschlossenen stattfinden, als individuelle Sanktionen oder Folgen für die Politiker, die jetzt einräumen, falsch gehandelt zu haben.
Beziehungsweise wäre es der richtige Schutzmechanismus, wenn es diesen Politikern gar nicht möglich gewesen wäre, so falsche Entscheidungen von dieser Tragweite zu treffen. Kommt da wieder die Juristerei ins Spiel, die Rechtsprechung, die dann die Grundrechte besser schützen können muss? Oder ist das System, das wir haben, vom Prinzip eigentlich in Ordnung?
Nein, das System ist in Ordnung. Die Idee, der Rechtsstaat war außer Kraft gesetzt oder so, das ist Unsinn. Ja, der hat stattgefunden. Da hat ja mal ein relativ berühmter Hochschullehrer gesagt, Rechtsstaat ist nicht dann schon verwirklicht, wenn Gerichte entscheiden. Das ist natürlich auch richtig. Ja, insofern hat der Rechtsstaat funktioniert. Man hätte aber strenger sein müssen. Und genau das, was jetzt sozusagen von den Politikern eingeräumt wird, wäre ohne weiteres bei einer, sagen wir mal, fundierten Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips längst durch die Gerichte schon während der Pandemie zur Durchsetzung gebracht werden können. Man hätte sagen können, jeder weiß, die Kinderärztverbände, die haben alle gesagt, diese Schulschließungen und ähnliches, Kontaktverbote, die sind ganz schädlich und die hätte man einfach nur mal gerichtlich zur Kenntnis nehmen müssen und sagen, so, deshalb gehen Schulschließungen nicht. Also die Option war da und da hoffe ich eigentlich drauf, dass die, es waren ja vor allem die Oberverwaltungsgerichte, dass die, wenn es wieder mal in eine vergleichbare Situation kommt, die sich daran erinnern, wie unkritisch sie gegenüber der Exekutive gewesen sind und dass ihnen das nicht wieder passiert, wenn sie jetzt sehen, dass in der Tat die Exekutive falsch gelegen hat und sie nächstes Mal die Kontrolle aus der Gewaltenteilung, nämlich die Kontrolle der anderen Gewalten, dann ernster nehmen, als sie es tatsächlich getan haben.
Heute vor 4 Jahren hat die WHO die durch das Coronavirus ausgelöste Infektionskrankheit Covid-19 zur Pandemie erklärt. Über das Thema, was mit unseren Grundrechten geworden ist und was heute mit ihnen ist, sprach ich mit dem Direktor des Sozialgerichts Fulda, Dr. Carsten Schütz. Herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit.
Natürlich auch vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im Alter, im eigenen Häuschen und im Strickjäckchen gemütlich und zufrieden in der warmen Stube sitzen, seinen Enkelchen ab und zu mal ein Scheinchen zustecken und 2-mal im Monat essen gehen und einfach genug zum Leben haben. Tja, das ist der Rentnertraum von vielen, kann ich mir vorstellen. Oder zumindest war er das. Aber das Rentnerdasein kann alles andere als gemütlich werden, weil das Geld schlicht fehlen wird, um diese Rente eben zu bezahlen. Der Bund wendet derzeit mit über 110 Milliarden Euro ein Viertel des Haushalts für die Rentenversicherung auf. Die demografische Entwicklung stellt die Politik dabei vor Herausforderungen. Die viel zitierten Babyboomer gehen jetzt sukzessive in Rente. Es gibt viel weniger Beitragszahler. Die Bundesregierung hat nun Pläne vorgestellt, die die Renten zumindest mittelfristig auf dem gegenwärtigen Niveau sichern sollen. Damit die Beiträge nicht steigen, soll der Kapitalmarkt Abhilfe schaffen. 200 Milliarden Euro sollen über eine öffentlich-rechtliche Stiftung in einen Kapitalstock aufgebaut werden. Wie das aussehen soll und ob das klappen kann, darüber spreche ich jetzt mit Joachim Ragnitz. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Honorarprofessor an der TU Dresden und stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung Dresden. Guten Tag, Herr Ragnitz.
Ja, schönen guten Tag auch.
Ja, was bedeutet dieses Vorhaben erstmal und aus Ihrer Sicht, ist das eine gute Idee?
Was es bedeutet, haben Sie ja im Grunde schon geschildert. Also die Bundesregierung hat vor den letzten Wahlen versprochen, das Rentenniveau zu stabilisieren bei diesen ominösen 48% des Durchschnittseinkommens. Und die FDP ist in den Wahlkampf gezogen eben mit einer Aktienrente. Und genau das wird jetzt eben auch umgesetzt. Und nicht ganz zufällig so, dass das eben vor der nächsten Bundestagswahl in Kraft treten wird, um auf diese Art und Weise möglicherweise nochmal nach neuen Stimmen bei den Rentnern dann zu fischen. Das Problem ist jetzt allerdings die großen Herausforderungen der Rentenversicherung, also dass halt die Babyboomer, wie Sie sagen, in Rente gehen und zu wenig Beitragszahler künftig da sein werden. Die werden dadurch natürlich nicht gelöst. Also wir werden ungefähr 20% mehr Rentner haben bis 2035. Die Zahl der Beitragszahler wird tendenziell sinken. Das hängt aber immer natürlich davon ab, wie das mit der Zuwanderung klappt und wie sich der Arbeitsmarkt weiterentwickelt. Aber im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, die Rentenversicherung steuert da in so ein Finanzierungsloch rein. Wenn man da jetzt die Rente auf einem bestimmten Niveau fixiert, das heißt, die absoluten Rentenausgaben werden dann schon deswegen steigen, weil einfach viel mehr Rentner da sind und da entsteht da irgendwo eine Finanzierungslücke und die muss man dann decken. Jetzt ist es so, dass man halt durch diese Beschlüsse, die ja gefasst worden sind, ja primär eben die Beitragszahler, möglicherweise auch die Steuerzahler damit belastet und dieses Generationenkapital, was da aufgebaut werden soll, naja, letzten Endes ist das ein Tropf auf den heißen Stein, der wird nicht dazu führen, die Probleme der Rentenversicherung tatsächlich zu lösen. Da müsste man ganz anders rangehen.
Okay, kommen wir erstmal dazu, wie das Ganze finanziert werden soll. Wo soll denn das Geld, also diese 200 Milliarden, die für diesen Stock verwendet werden sollen, eigentlich herkommen? Sie deuteten das gerade an, entweder steuermäßig oder Beitragserhöhungen.
Für die Gesamtausgaben der Rentenversicherung, da haben wir ja auf der einen Seite die Beitragseinnahmen, darüber hinaus eben diesen Bundeszuschuss. Das wird auch weiterhin tendenziell so bleiben und wird weiterhin ansteigen, dieser zusätzliche Kapitalstock da von diesen bis zu 200 Milliarden Euro, die man dann in 2035 dann haben will. Die will man so finanzieren, dass man sich quasi verschuldet, also dass der Staat Kredite aufnimmt oder Wertpapiere ausgibt und diese damit eingenommenen Gelder, die will man primär am Aktienmarkt dann eben anlegen und aus der Differenz der Dividendeneinkünfte auf der einen Seite und den Zinsen auf die Schuldtitel, die man auf der anderen Seite zahlen muss, aus dieser Differenz will man quasi einen Teil der Rentenausgaben dann finanzieren. Die sagen halt, naja, 10 Milliarden Euro wird das ungefähr dann bringen. Das wäre also ungefähr eine Nettorendite von 5%, die man da also erwartet. Ist sicherlich realistisch, dass man auf diese Größenordnung kommt. Aber 10 Milliarden ist natürlich nichts, was jetzt bei aktuell schon 350 Milliarden Rentenausgaben groß was ändern könnte.
Ich bin jetzt kein wirklich großer Aktien- oder Investitionsexperte. Aber zu sagen, mit großer Sicherheit, wenn man da und da anlegt, dass man das und das dann wieder herausbekommt, wie will man das denn bei einem dynamischen Aktien- und Investitionsmarkt überhaupt sagen? Also Aktien bzw. Investitionen am Kapitalmarkt hat auch immer damit zu tun, dass ein Risiko besteht, dass man eben auch Geld verlieren könnte. Ist das statt einer Aktienrente dann vielleicht nicht doch, gerade wenn man möglichst viele Einnahmen gerieren möchte, nicht doch eher eine Zocker- oder Casino-Rente, wenn man so will?
Naja, man will ja nicht den Kapitalstock auflösen, also die Aktien verkaufen, dann hätte man in der Tat dieses große Problem, sondern es geht ja darum, nur die Dividendenzahlung dafür zu verwenden. Also da ist es so, wenn man das sehr, sehr langfristig betrachtet, ist es schon zu erwarten, dass dort solche Dividendenzahlungen erzielt werden können. Aber natürlich ist es ein Risiko, wenn wir halt eine Deindustrialisierung hätten in Deutschland, würde es dazu führen, dass halt die Unternehmen weniger Dividenden zahlen, was dann dazu führen würde, dass diese gewünschten 10 Milliarden Euro dann nicht eingenommen werden können. Das ist also eine risikobehaftete Angelegenheit, das stimmt. Also niemand kann versprechen, dass diese 10 Milliarden tatsächlich dann eingenommen werden können.
Gut, die Aktienrente, die haben wir jetzt schon angesprochen. Was spräche denn dagegen, die Beitragsgelder direkt anzulegen?
Naja, die Beitragsgelder sind im Grunde schon verplant. Wir haben ja eine Rentenversicherung, die nach dem Umlageverfahren funktioniert. Das heißt, die Rentenversicherung nimmt den Beitragszahlern was weg und gibt das zeitgleich, von so einer gewissen Schwankungsreserve mal abgesehen, gibt das dann also zeitgleich wieder dafür aus, um die Rentenausgaben zu finanzieren. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir wollten die Beiträge anlegen am Kapitalmarkt, geht das mit dem derzeitigen Beitragssatz so oder so nicht. Dann müssen wir also die Beitragssätze insgesamt dann auch tatsächlich erhöhen und die Differenz, die könnte man dann versuchen anzulegen. Aber wir haben jetzt schon einen Beitragssatz von 18,6%. Nach den Plänen der Bundesregierung wird er auf 22,4%, glaube ich, steigen bis 2035. Man müsste also, um diesen Weg zu wählen, den Sie jetzt geschildert haben, den Beitragssatz nochmal zusätzlich anheben. Das wird mit Sicherheit dann zu großen Protesten führen, weil es sind ja letzten Endes die erwerbstätigen Bevölkerungsschichten, die das dann bezahlen müssen und die werden auch jetzt schon über Gebühr belastet.
So wie es jetzt läuft oder so wie es geplant ist, wer wird denn am meisten durch die Pläne belastet und was für Auswirkungen wird es auf die deutsche Wirtschaft und auch den Wirtschaftsstandort Deutschland haben?
Die Rentenausgaben steigen, das wissen wir, und man muss also die Gelder irgendwo einsammeln. Die geht zum allergrößten Teil über Beiträge bzw. diesen Bundeszuschuss. Über Beiträge heißt halt die erwerbsfähige Generation, die zwischen 20 und 67, die zahlen dann halt die Beiträge da. Jetzt 18,6%, künftig eben um die 22%. Darüber hinaus wird der Steuerzahler natürlich auch belastet, wenn sie eben Bundeszuschüsse gewähren müssen. Und die Steuern zahlen praktisch auch diese Generation der Erwerbsfähigen, weil das sind diejenigen, die Einkommen erzielen. Das heißt, letzten Endes ist es eine Begünstigung der Rentnergeneration, die halt stabiles, relatives Rentenniveau haben. Also der Rentenanstieg beträgt genauso viel wie halt der Lohnanstieg dann. Führt also dazu, dass die Rentner begünstigt werden und die erwerbsfähige Bevölkerungsschicht dann belastet wird. Jetzt kann man noch irgendwie sagen, naja gut, die Beitragszahlen werden hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern übernommen oder sowas. Aber letzten Endes ist das ja auch nur so ein, naja, wer zahlt, aber letzten Endes ist es dann eben immer noch die erwerbsfähige Generation, die es zahlen muss. Aber die Lohnnebenkosten steigen dementsprechend natürlich an. Und das kann dann wiederum auch dazu führen, dass dann Unternehmen sagen, bei steigenden Lohnnebenkosten in Deutschland versuchen wir dem zu entgehen und suchen einen Standort anderswo. Und dann geht das ganze Spiel ohnehin nicht mehr auf, weil dann die Basis für sowohl Steuereinnahmen als auch für Beitragseinnahmen tendenziell erodieren würde.
Man sagt schon, dass es eine fast Umverteilung von jung nach alt ist. Man sagt auch immer, dass gerade jetzt die Jungen eben Geld in die Hand nehmen sollten, um auch neben der Rente, die wahrscheinlich sehr klein sein wird, im aktuellen Fall zumindest. Ja. Diejenigen, die jetzt arbeiten, kriegen relativ wenig Rente raus. Deswegen raten ja viele auch dazu, sich selber jetzt einen kleinen Stock anzulegen. Ihrer Erfahrung nach, Passiert das? Also haben die jungen Leute, die Erwerbstätigen jetzt das im Großen und Ganzen auf dem Schirm oder verschlafen das viele Leute? Also ist diese Denke, ist diese Art der Herangehensweise, sich um seine eigene Rente und Altersvorsorge zu kümmern, überhaupt in der deutschen Gesellschaft schon angekommen, Ihrer Erfahrung nach?
Also nicht so sehr. Ich meine, deswegen hat man ja irgendwann die Riester-Rente eingeführt, die dann nicht so gut geklappt hat, um auf diese Art und Weise die Menschen dazu zu bringen, tatsächlich noch privat vorzusorgen. Also vor allem über irgendwelche begünstigten Kapitalanlagen oder von mir aus auch Lebensversicherung oder Ähnliches. Jetzt muss man sich aber vorstellen, jemand, der frisch ins Erwerbsleben eintritt, so mit 20, 25 oder sowas, der denkt natürlich nicht dran, was 40 Jahre später in Rente daraus kommt, und der will dann halt erstmal eine Familie gründen, ein Haus kaufen, irgendwie in Urlaub fahren oder sonst was, aber nicht unbedingt privat vorsorgen. Also passiert in geringem Maße. Hinzu kommt eben, dass in vielen Bevölkerungsgruppen die Einkommen auch jetzt schon so gering sind, dass man mit dem, was man hat, quer auskommt, und dann zusätzlich eben noch privat vorzusorgen, funktioniert da nicht. Das heißt also, man kann es den Leuten gar nicht mal so richtig zum Vorwurf machen, dass sie nicht privat vorsorgen. Das funktioniert dann eher so mit 50 oder sowas, wenn man dann auch merkt, plötzlich halt, naja, die Rente ist dann vielleicht zu gering, aber das ist dann schon so spät, dass man den privaten Kapitalstock dann gar nicht mehr aufbauen kann. Also so gesehen werden viele der jüngeren Leute dann ein Problem kriegen. Und zwar erstmal, weil sie halt aus ihren aktuellen Einkommen tendenziell steigende Beiträge bzw. Steuern zahlen müssen und dann hinterher trotzdem auch eine geringe Rente kriegen. Das heißt, das, was die Bundesregierung davor hat, fasst die eigentlichen Probleme des Rentenversicherungssystems überhaupt nicht mehr an. Und diese eigentlichen Probleme des Rentenversicherungssystems kriegt man nur gelöst, indem man halt diese zusätzlichen Lasten aufteilt auf Ältere und auf Jüngere. Eigentlich müsste man dann schon sagen, das Rentenniveau wird weiter abgesenkt. Es steigt ja trotzdem dann absolut noch weiter an, ne? Aber nicht so stark wie die Löhne. Und möglicherweise kann man auch darüber reden, ob man die Lebensarbeitszeiten regelbasiert dann nochmal weiter verlängert. Also es gibt eine Reihe von Vorschlägen, wie man herangehen kann. Aber diesen Weg, den die Bundesregierung jetzt geht, löst die Probleme der Rentenversicherung gar nicht. Im Gegenteil, es verschärft sie.
Was wird im schlimmsten Fall passieren, Ihrer Meinung nach?
Wir laufen jetzt in Finanzierungsprobleme rein, die die ganzen 30er Jahre irgendwie anhalten werden. Danach sterben die geburtenstarken Jahrgänge allmählich weg. Dann löst sich das Problem auch wieder. Aber wenn man es tatsächlich so durchziehen würde wie jetzt, würde es erhebliche Steuererhöhungen erforderlich machen. Also es gibt da Berechnungen, die wir mal vor einer Zeit angestellt haben, dass der Mehrwertsteuersatz auf, ich glaube, über 30% steigen müsste, bis 2050 haben wir es gerechnet, um auf diese Art und Weise die Bundeszuschüsse überhaupt gewährleisten zu können. Ich vermute mal, es wird jetzt irgendwie zwar festgelegt, bis 2039 soll das Rentenniveau nicht sinken. Eine nächste Bundesregierung wird dann irgendwann feststellen, das lässt sich alles so nicht finanzieren. Und dann wird man dieses ganze System nochmal wieder neu aufrollen und wahrscheinlich dann das Rentenniveau tatsächlich dort noch absenken. Also ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich Bestand hat, was dort geplant wird.
Wie Sie es schon gesagt haben, die Alten, das große Wahlvolk, das sich noch dafür interessiert, möchte man nicht vergraulen und möchte doch irgendwie was tun, um auch die jüngere Generation so ein bisschen mit rein ins Boot zu holen. Und da geht man, glaube ich, einen schmalen Grat. Eine Einschätzung zum Thema Rente war das von Joachim Ragnitz, erst Wirtschaftswissenschaftler und Honorarprofessor an der TU Dresden und stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung Dresden. Herr Ragnitz, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufklärung.
Gerne geschehen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Dass ein Klimawandel stattfindet, das bestreitet heutzutage fast niemand mehr. Der große Knackpunkt ist natürlich, wie kommt er denn zustande? Was bewirkt der Klimawandel? Wie groß ist der Einfluss der Menschen? Wenn wir uns grüne Politik in der Schweiz, in Deutschland oder Österreich ansehen, könnte man den Eindruck haben, der Mensch könnte im Handumdrehen eine drohende Erderwärmung abstellen, wenn man nur konsequent und vor allem CO2-neutral bleibt. Bei mir ist jetzt aber ein Mann, der sagt, dass der Einfluss des Menschen und vor allem der Einfluss von CO2 auf die ganze Geschichte eher gering bis sehr gering ist. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass er hier ist, der Unternehmer und Physiker Dr. Bernhard Strehl.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
Man muss es vorab schicken, Sie sind in einem Video auf YouTube absolut viral gegangen. Einen Vortrag haben Sie gehalten, der heißt, CO2 hat keinen Einfluss auf das Klima. Sie haben den Vortrag auch an der Wirtschaftskammer Kärnten gehalten. Das war ein ziemlicher Skandal, der dann danach kam. Es gab Beschwerden, dass das alles teilweise nicht so richtig ist, was Sie da erzählt haben. Aber insgesamt, Wie ist auf diesen Vortrag, mit dem Sie ja jetzt auch in mehreren Städten unterwegs sind, die Resonanz?
Also erstens muss ich sagen, es sind zwei unterschiedliche Vorträge. Der eine Vortrag, der da jetzt sehr viel Kontroverse ausgelöst hat, der hat ja geheißen Treibhauseffekt verstehen. Und die Institution, die den online gestellt hat, hat daraus gemacht, CO2 hat keinen Einfluss. Und jetzt haken irrsinnig viele Leute sich daran fest, kein. Ich sage das im ganzen Vortrag nie, das habe ich auch nie im Titel gesagt, sondern ich sage, er hat einen sehr geringen Einfluss. Das nur mal, um das ganz klar zu machen. Und der zweite Vortrag, den ich zum Beispiel auch bei der Wirtschaftskammer gehalten habe, der ist viel umfangreicher und der heißt Klima verstehen. Also der kürzere Vortrag, der viral gegangen ist, das war ein Teil meines großen Vortrages, wo ich eben nur auf den Treibhauseffekt eingehe. Und in dem größeren Vortrag, da gehe ich dann auch darauf ein, wie ist denn die Ist-Situation überhaupt? Ja, weil wir hören ja da zum Beispiel ORF, wir haben das heißeste Jahr, es wird jedes Jahr noch heißer. Und dann schaut man sich einmal wissenschaftliche Arbeiten an, und die zum Beispiel die Klimavergangenheit der letzten 500 Millionen Jahre rekonstruieren. Und da sieht man, wir sind unglaublich tief unten mit der Temperatur. Also zum Beispiel nur zur Zeit der Dinosaurier, vor ca. 200 Millionen Jahren, da war es zwischen 10 und 12 Grad wärmer als heute. Und unmittelbar davor, also bevor die Dinosaurier noch auf der Welt waren, so ungefähr vor 250 Millionen Jahren, da war es sogar 17 Grad wärmer. Jetzt sind wir dramatisch kühler, also um ungefähr 15 Grad weniger als damals. Und jetzt soll plötzlich eine Temperaturerhöhung von 1,5 Grad die Klimahölle bedeuten. Dabei hatten wir auf der Erde eben lange Zeiträume, wo es viel wärmer war. Und da war es nicht nur wärmer, da sind die Pflanzen irrsinnig gewachsen. Da hat es eben riesige Dinosaurier, diese Sauropoden heißen die. Die waren 80 Tonnen schwer, das waren Pflanzenfresser. Naja, da muss es viele Pflanzen gegeben haben, dass 80 Tonnen schwere Tiere sich entwickeln. Und das war zu der Zeit, wo es eben mindestens 5 Grad oder bis zu 12 Grad wärmer war als heute.
Sie selber kommen ja aus der Physik, aus der Strahlenphysik. Sie sind also Wissenschaftler, aber häufig ist es so in der Diskussion, dass man gerade von den Klimawissenschaftlern dann angegangen wird. Ja, du kennst dich damit ja nicht aus, du bist ja kein Klimawissenschaftler. Was für eine Berechtigung hat aus Ihrer Sicht die Klimawissenschaft und was sagen Sie zu solchen, in Anführungszeichen, Vorwürfen?
Es wird so getan, es dürften nur Klimawissenschaftler sich zum Thema Klima äußern. Ja? Als wäre das so eine Kaste der hohen Priester und da muss man dazugehören. Ja? Und dann muss man sich einmal anschauen, wer wird denn als Klimawissenschaftler zumindest in den Medien bezeichnet. Das sind also durchaus Leute, die von Physik sehr wenig Ahnung haben, von Naturwissenschaft wenig Ahnung. Das sind dann Politikwissenschaftler zum Beispiel. Welche Basis hat ein Politikwissenschaftler eigentlich zum Thema Klima eine Aussage zu machen? Insbesondere, wenn es darum geht, wirklich die Mechanismen zu beschreiben oder zu verstehen. Und es gibt einen ganz, ganz berühmten Physiker, den Nobelpreisträger von 2022, den John Clauser. Der hat den Physik-Nobelpreis bekommen. Übrigens gleichzeitig mit einem Österreicher, mit dem Anton Zeilinger. Die haben nämlich nicht alleine den Preis bekommen, haben drei Personen bekommen, da war eben der Anton Zeilinger von uns, von Österreich, und wir waren ja super stolz. 75 Jahre hat es gedauert, bis ein Österreicher den bekommen hat. Und der John Clauser als Physik-Nobelpreisträger ist natürlich eingeladen worden, weil den hört man gerne reden dann. Bei allen möglichen Anlässen hat er dann als Nobelpreisträger sprechen können. Und er hat 2023 im Frühjahr dann vor 1000 Leuten einige sehr bemerkenswerte Sätze zur Klimawissenschaft gesagt. Der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, der ist ganz hart, der sagt, die Klimawissenschaft ist zu einer schockjournalistischen Pseudowissenschaft metastasiert. Also er vergleicht es mit einem Krebsgeschwür. Das ist immerhin ein Nobelpreisträger, der das sagt, weil das eben richtig ist, was Sie jetzt gesagt haben. Wenn man in der Physik einige Grunddinge verstanden hat, insbesondere hier jetzt, also was Strahlenphysik betrifft, Absorption und ähnliche Dinge, dann kann man selber die logischen Schritte ableiten und man versteht die Mechanismen. Und man muss jetzt nicht Klimawissenschaftler sein.
Sie haben in einem Ihrer Vorträge bzw. einem Interview auch mal gesagt, dass wir uns jetzt möglicherweise an der Schwelle von einer etwas wärmeren Phase in eine kältere Phase befinden. Das bedeutet, Klimawandel, das kann ja keiner leugnen, findet auf jeden Fall statt. Die Frage ist nur, wird es jetzt wärmer oder wird es jetzt kälter? Sie sagen, möglicherweise kann es jetzt auch mal ein paar Grad kälter werden. Könnte das nicht auch irgendwie bedrohlich sein? Also es wird kälter, wir haben Ernteausfälle, wir wissen nicht mehr, wie die Energie irgendwie herkommen soll und wir kriegen alle kalte Füße. Könnte nicht das auch bedrohlich sein?
Da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt eben diese, wie Sie gesagt haben, die Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Da schwanken die Temperaturen tatsächlich, also verändern sich die Temperaturen um 10 Grad. Da wird es also um 8 Grad kälter. Das sind die großen Eiszeiten. Und die Warmzeiten, die dazwischen liegen, die heißen Zwischeneiszeiten, korrekt. Und das hat einen Zyklus von circa 100.000 Jahren, 110.000 Jahre. Und das ist bedingt durch rein astronomische Faktoren. Erdumlaufbahn, Erdachsenneigung, die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Etwas sehr Kompliziertes. Und wir sind jetzt in einer Zwischeneiszeit, das heißt in einer Warmperiode, wo es um ungefähr 8 bis 10 Grad wärmer ist als in der Eiszeit davor. Diese Eiszeit davor hat ungefähr 60.000 Jahre gedauert. Und da waren 3 Kilometer Eis in den Alpen, und zwar von unten nach oben. Also nur die obersten Gipfel haben herausgeragt und auch zum Beispiel die Stadt Linz und Salzburg waren unter 1,5 bis 2 Kilometer Eis begraben. Und der Nordpol hat sich erstreckt unglaublich weit nach Süden, deutlich weiter südlich als Hamburg. Das war auch alles Eis. Und wir sind jetzt ungefähr 13.000 Jahre in dieser Zwischeneiszeit drinnen, also diese Warmperiode, und die dauert üblicherweise 20.000, 25.000 Jahre maximal. Das heißt, in 12.000 Jahren gehen wir ganz sicher wieder in eine Eiszeit. Das ergibt sich aus der Erdumlaufbahn und eben diesen astronomischen Faktoren. Das kann man überhaupt nicht beeinflussen. Diese Eisflächen, die es dann gibt und diese Niedertemperaturen, also falls bis dahin 10 Milliarden Menschen ungefähr leben würden, da kann man sich ausrechnen, wie viele da sterben werden. Ja? Wenn es riesige Gebiete von Eis bedeckt sind und die Temperaturen gefallen sind.
Und was ist dann der Unterschied zu dieser kleinen Eiszeit, die wir so vor 500 Jahren oder so hatten?
Das ist wesentlich kürzer, das war ungefähr 500 Jahre und der Temperaturrückgang war ungefähr 1,2 bis 1,5 Grad. Das hat aber ausgereicht, dass tatsächlich die Ernteerträge zurückgehen. Und das hat aber auch ganz andere Ursachen. Das hat nichts mit den Milankovitch-Zyklen zu tun, sondern ein ganz wesentlicher Faktor für die Globaltemperatur ist die sogenannte Globalbewölkung. Wenn mehr Wolken auf der Erde sind, dann wird mehr Sonnenlicht an der Oberseite der Wolken Richtung Weltall zurückreflektiert und die Temperaturen gehen runter. Also die Wolken haben global gesehen einen kühlenden Effekt. Das kann man jetzt auch wieder genau aufspalten, ich weiß, auf hohe Wolken und niedere Wolken und sonst Eiskristalle ins Wasser tropfen. Aber der Gesamteffekt einer steigenden Globalbewölkung, der ist kühlend. Und diese Wolkenbildung wird jetzt von vielen Dingen wiederum beeinflusst und umkommen diese vielen Faktoren. Und was das IPCC überhaupt nicht drinnen hat, ist, dass die Wolkenbildung durch die sogenannte kosmische Höhenstrahlung ganz stark beeinflusst wird. Das sind schnelle Teilchen, die aus dem Weltraum kommen und die werden interessanterweise jetzt von den sogenannten Magnetaktivitäten der Sonne beeinflusst. Um diese kleine Eiszeit, die wir um circa 1650 das Maximum, also die niedersten Temperaturen hatten, die stimmen genau überein mit einem sogenannten Sonnenfleckenminimum. Und da gibt es eben durchaus interessante Modelle, wie man die Magnetaktivität der Sonne vorhersagen kann oder beschreiben kann. Und da gibt es jetzt interessanterweise ab dem Jahr 2035 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein Sonnenfleckenminimum. Naja, da kann man nur sagen, puh, das könnte durchaus sein, dass man da in eine kleine Eiszeit wieder hineinwandern. Die muss nicht so dramatisch sein wie die 1650, aber da kann es durchaus sein, dass wir 0,5 bis 0,7 Grad Abkühlung haben.
Jetzt ist ja zu erwarten, dass in Österreich in diesem Jahr 2024 gewählt wird. Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich da mit Politikern schon austauschen, aber natürlich hat auch die Klimapolitik und das, was geschrieben wird und das, was gefordert wird von der Wirtschaft, auch immer Auswirkungen auf diese Wirtschaft. Sind Sie da auch so im Austausch mit anderen Leuten, quasi fachübergreifend mit Wirtschaftlern, die schon absehen können, oha, wenn es jetzt nochmal weiter so eine grüne und Klimawandelpolitik gibt, dann können wir uns hier warm anziehen?
Ja, da wird ja sehr viel gemacht. Ja. Es gibt ja diese ganzen, vor allem von der EU getriebenen, quasi ist das ja schon fast Gesetz. Da gibt es ja Sustainable Development Goals, ESG Rules, Net Zero und so weiter. Und das ist ja eigentlich faktisch schon verpflichtend. Und da werden halt dann irgendwelche CO2-Konten berechnet und ähnliche Dinge. Und da wird massivst bereits jetzt Einfluss darauf genommen, dass eben ein CO2-Ausstoß für Produktion ermittelt wird. Und dann wird da gefordert, dass man das reduzieren muss. Und das hat eine massivste Auswirkung auf die Industrie. Also das ist nicht das Einzige, was sich momentan gewaltig auf die Industrie auswirkt. Zum Beispiel für Beton braucht man Zement. Und das sind so Öfen, die haben so 1400 Grad und da geht ordentlich Energie rein. Ja? Und außerdem durch das Ausbrennen des Kalks entsteht auch sehr viel CO2. Da wird massivst eingegriffen und das hat dramatische Auswirkungen auf die Industrie und damit, ich möchte das Thema nicht unbedingt anschauen, aber es hat auf die Arbeitsplätze, da werden ja ganze Industrien vernichtet zurzeit. Und wenn man dann jetzt sich überlegt, na Moment einmal, was ist denn der Effekt davon? Jetzt nehmen wir mal an, es gäbe einen CO2-Effekt, wie ihn viele Leute behaupten, dass das tatsächlich so stark zur Erwärmung beiträgt. Es war ja die COP28 jetzt, also diese Conference of the Parties da in Dubai. Ich habe mit einem dieser Leute, die dort maßgebend bisher für Österreich tätig waren, den habe ich gefragt, gilt China als Entwicklungsland, ja oder nein? Weil die Entwicklungsländer sind ja ausgenommen. Und er hat mir bestätigt, dass China als Entwicklungsland gewertet wird. Und China hat CO2-Emissionen, die sind gigantisch. Ja? Da stehen Kohlekraftwerke in, also ich weiß nicht wie viele, ich glaube es sind über 2000, was die haben. Und da sind ja auch weitere Hunderte geplant und im Bau. Und die sind ausgenommen. Und wenn man sich die von, sagen wir, circa von 1990 die CO2-Emissionen der Chinesen anschaut, dann ist alleine der Zuwachs für China größer als das, was die USA und Europa gemeinsam emittieren. Das ist, wenn Europa und USA auf Null fahren würden, bringt das global gar nichts, weil der Zuwachs der Chinesen alleine schon größer ist. Und da kommt jetzt dazu, dass Indien, die Leute werden nicht immer nur arm sein, sondern wird sich auch das wirtschaftlich entwickeln. Das heißt, die werden Energie brauchen. Und es sind auch unglaublich viele Kohlekraftwerke in Indien geplant, auch in Indonesien. Den Leuten ist das nicht bewusst. Indonesien hat fast 300 Millionen Einwohner mittlerweile. Ja, das ist nicht so ein kleiner Inselstaat. Und die sind alle ausgenommen. Angenommen, dass mit dem CO2 würde stimmen, was es nicht ist, das möchte ich extra betonen. Wir kriegen einen Temperaturzuwachs, wenn wir CO2 verdoppeln, der ist aber äußerst moderat, der ist sicher unter 1 Grad Celsius. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre gefährlich und wir verpflichten uns jetzt alle, dass wir da eben entsprechende Maßnahmen nehmen, dann ist im Wesentlichen Europa davon betroffen. Weil auch die Amerikaner spielen ja nicht mit. Das ist so quasi eine europäische Fleißaufgabe, die aber eigentlich überhaupt nichts bringt. Weil selbst wenn Europa auf Null runterfährt, was wir nie machen können, dann ist das, was die anderen Länder da an Zuwachs in den nächsten 10 Jahren haben, das ist ein kompensiertes Voll. Ja? Also das ist wesentlich mehr, als was Europa einsparen kann. Und da fragt man sich dann echt, was soll das? Aber ich will damit nicht das Argument schwächen, dass CO2 eigentlich nur einen sehr kleinen Beitrag in Zukunft leisten wird zu einer weiteren Erwärmung. Ja?
Sagt der Wissenschaftler und Unternehmer Dr. Bernhard Strehl. Mit ihm unterhielt ich mich über die Klimasituation in Österreich, über den Klimawandel und über seine Vortragsreihe zu dem Thema. Herr Dr. Strehl, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, auch Ihnen vielen herzlichen Dank.
Sie haben es gerade bei Kontrafunk aktuell gehört. Der Physiker Dr. Bernhard Strehl zweifelt noch am CO2-verschuldeten Klimawandel. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das gehört da rein. Nämlich bis 2050 soll die Wirtschaft keine Netto-Treibhausgase mehr ausstoßen in der Europäischen Union. Ihr Wachstum soll von der Ressourcennutzung unabhängig gemacht werden und niemand, weder Mensch noch Region, soll im Stich gelassen werden. So heißt es auf der Seite der EU-Kommission, wenn vom Green Deal die Rede ist. Der könnte jetzt allerdings in Schieflage geraten. Hören Sie dazu einen Kommentar von Martina Binnig.
Die Realität klopft in Brüssel immer lauter an die Tür. Nicht nur die Landwirte verleihen ihrem Unmut mit gezielten Gülleduschen im Brüsseler Europaviertel Ausdruck, sondern der Green Deal der Kommission von der Leyen, durch den der europäische Kontinent bis 2050 klimaneutral werden soll, gerät insgesamt ins Wanken. Abstimmungen, die üblicherweise als reine Formsache gelten, bremsen plötzlich Gesetzesinitiativen der EU-Kommission aus und es mehren sich die Stimmen aus der Industrie, die ein Umdenken fordern. Am 4. März sorgte eine Einigung im Europaparlament für Aufsehen, der zufolge Elektroautos nicht mehr automatisch als klimaneutrale Fahrzeuge eingestuft werden sollen. wurde bisher bei der Verkehrswende vor allem auf E-Autos gesetzt, sollen künftig die bei der Herstellung und für die Stromerzeugung anfallenden CO2-Emissionen mitberechnet werden, sodass sich die Bilanz des Batteriebetriebs massiv verschlechtert. Dadurch wird sogar der EU-Beschluss, dass ab 2035 keine Fahrzeuge mit Verbrennermotor mehr neu zugelassen werden dürfen, in Frage gestellt. Und es ergeben sich Anreize für die Industrie, auch andere Technologien weiterzuentwickeln. In erster Linie soll damit der starken Konkurrenz Chinas auf dem E-Automarkt entgegengesteuert werden. Ausschlaggebend für den Gesinnungswandel in Brüssel ist aber wohl auch die Angst vor Stimmverlusten bei der Europawahl. Bereits am 20. Februar hatten 70 hochrangige Unternehmer in ihrer sogenannten Antwerpen-Deklaration eine industriefreundlichere EU-Politik und Nachbesserungen am Green Deal gefordert. Zwar stellen die Konzernchefs den Green Deal nicht generell in Frage, doch sie verlangen unmissverständlich, dass sich die EU in ihrer Gesetzgebung zurückhalten und näher an der industriellen Realität bleiben soll. Dabei beklagen sie etwa überbordende Dokumentationspflichten und zu hohe Energiekosten. Kurz danach, nämlich am 28. Februar, fiel dann die Lieferkettenrichtlinie im Ministerrat vorläufig durch. Ursprünglich sollten Unternehmen in der EU dazu verpflichtet werden, ihre gesamten Wertschöpfungsketten auf tatsächliche oder potenzielle nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt abzuklopfen und ausufernden bürokratischen Berichtspflichten nachzukommen, was vor allem von kleinen Unternehmen kaum leistbar gewesen wäre. Schon Ende November letzten Jahres war das Pestizidgesetz, durch das der Einsatz chemischer Pestizide bis 2030 um 50% gesenkt werden sollte, am Widerstand des EU-Parlaments überraschend gescheitert. Die ursprünglich vorgesehenen Pauschalverbote von Pestiziden hätten nach Ansicht etwa des Hessischen Bauernverbandes die Existenz vieler heimischer Landwirte bedroht und dadurch die Ernährungssicherheit ernsthaft gefährdet. Auch die Sanierungspflicht für Wohnhäuser ist durch die Überarbeitung der Gebäuderichtlinie im Dezember zunächst gekippt worden. Und Landwirte müssen in diesem Kalenderjahr nun doch nicht 4% ihres Ackerlandes brachliegen lassen, sondern dürfen stattdessen auch stickstoffbindende Pflanzen wie etwa Linsen oder Erbsen anbauen. Kurskorrekturen werden der EU-Kommission allerdings nicht leicht fallen, hat sie doch die Weichen bislang weiterhin Richtung Green Deal gestellt. So hat sie gerade erst am 6. Februar als Klimaziel für 2040 die Verringerung des CO2-Ausstoßes um mindestens 90% im Vergleich zu 1990 beschlossen. Und am 21. Februar wurden die neuen EU-Normen zur Luftqualität verabschiedet, durch die eine schadstofffreie Umwelt in der EU bis 2050 erreicht werden soll. Dabei orientiert sich die EU übrigens an den Empfehlungen der WHO. Auch die Halbzeitbilanz des Corona-Wiederaufbaufonds, die von der EU-Kommission ebenfalls am 21. Februar vorgelegt worden ist, zielt nach wie vor auf eine klimaneutrale Industrie ab. Doch von der Leyen wird in ihrer nächsten Amtsperiode nicht umhin können, von der Green Deal-Ideologie abzurücken. Zu sehr bricht sich gerade die Wirklichkeit Bahn.
Das war der Kommentar des Tages von Martina Binnig. Das war es wieder mit Kontrafunk aktuell für diesen Montag. Liebe Hörer, Sie merken das immer, wenn wir zwischen den Beiträgen, zwischen den Interviews Musik spielen, wenn nach so viel Inhalt auch mal so ein geistiger Trenner kommt, eine Pause, eine Abwechslung für ein paar Sekunden, da kommen wir auf gute Gedanken, können das Ganze sacken lassen. Musik kann aber noch viel mehr sein als nur die kurze geistige Erfrischung und die Verbindung zweier Interviews. Was Musik aus philosophischer Sicht bedeutet oder bedeuten kann, das hören Sie heute Abend um 20.05 Uhr nach den Kontrafunk-Nachrichten in Philosophieren und um 23.05 Uhr in der Wiederholung. Viel Vergnügen schon mal dabei. Ich bin Gernot Danowski. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Montag. Tschüss.
Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio.